Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Entscheidungsfinisher Podcast, deinem Wochenstart-Podcast. Jeden Montag ab 7 Uhr triffst du hier einen spannenden Menschen, der kraftvolle Entscheidungen erfolgreich umgesetzt hat und dir mit seinen Geschichten und Erkenntnissen Inspiration und vielleicht auch so dieses Quäntchen Mut gibt, damit auch du deine Ziele erreichst, seien sie denn vertrieblicher oder persönlicher Natur. Heute geht es um ein spannendes Thema, nämlich wie es gelingen kann, pyramidenartige Organisationen in moderne Organisationsformen zu transformieren. Und bei mir im Podcaststudio ist dazu Jan Hieber. Schön, dass du da bist. Guten Morgen. Oh, entschuldige, dein Mikrofon noch aus. Guten Morgen, hallo.
Hallo Ulf, guten Morgen.
Jetzt geht's, absolut, ja. Und damit ihr wisst, wer Jan überhaupt ist und warum er für mich so ein ganz besonderer Gast ist, kommt hier erst einmal die ganz offizielle Podcast-Vorstellung. Geboren wurde der liebe Jan, 1970 war es, glaube ich, ne? In der Nähe
von Hannover. Ja, genau.
Und ich glaube, du weißt noch gar nicht, meine Eltern kommen auch aus der Nähe von Hannover. Wir haben also tatsächlich auch dort eine Gemeinsamkeit.
Ja, möglicherweise müssten wir nochmal gucken
im Geburtsregister.
Das habe ich auch schon gedacht, da müssen wir mal im Ort nachschauen, ob wir uns da womöglich noch mehr kennen.
Und nach Reisen nach Asien, warst du viel in Asien und nach Amerika, durchlief er unter anderem eine Ausbildung zum Personenschützer und war für den Diplomatic Security Service des US Department of State tätig. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen.
Ich würde sagen, das perfekt.
Ist perfekt.
Ne? Okay. Genau.
Ja, und nachdem er 1983 dann als Kriminalkommissaranwärter zur Polizei Hamburg kam, wechselte er 2001 in den höheren Polizeidienst und hatte unter anderem Führungspositionen in den Abteilungen organisierte Kriminalität, Spezialeinheiten und war auch Leiter des polizeilichen Staatsschutzes. Seit 2018 ist er Leiter der regionalen Verbrechensbekämpfung im Landeskriminalamt Hamburg und in seiner Funktion als leitender Kriminaldirektor hat er, wie er sagt, die großartige Aufgabe, die Verantwortung von 800, unfassbare Zahl, unglaublich, Kriminalbeamten in der regionalen Verbrechensbekämpfung zu tragen. Aber vor allem, und deswegen freue ich mich sehr, dass du heute da bist, sind wir einfach im Netzwerk miteinander verbunden und er ist natürlich auch einfach Privatmensch, Privatperson, man glaubt es kaum. Und in dieser Funktion, explizit in diesem Podcast, freue ich mich, dass wir beide heute miteinander sprechen. Und insofern nochmal vielen Dank, dass du dir auch Zeit genommen hast.
Ja, super. Ich freue mich, hier zu sein. Danke.
Sehr, sehr gerne. Und wenn euch im Übrigen der Podcast gefällt, dann bewertet ihn bitte, teilt ihn in eurem Netzwerk, denn so gelingt es dann natürlich, euch auch weiterhin jede Woche einen spannenden Gast zu präsentieren. Sag mal, Jan, ich glaube ja, wir haben ja eigentlich eine relativ große Gemeinsamkeit. So sind wir auch zu diesem Podcast gekommen, weil ich bin ja seit 17 Jahren ungefähr im Sales tätig, habe die ganze Zeit mit pyramidenartigen Strukturen zu tun, also ganz wenige oben, dann irgendwie ganz viele unten, die machen und dazwischen irgendwie sowas wie eine Vertriebsleitung. Bei dir sind es wahrscheinlich andere Positionen, wie sie denn dann heißen. Aber du hast ja tatsächlich eigentlich sehr viel Zeit in pyramidenartigen Strukturen verbracht. Was war denn so ein Erlebnis, wo du gesagt hast, es macht für mich Sinn und es macht mir auch Freude, über andere Organisationsformen nachzudenken?
Ja, das ist natürlich einerseits erstmal ein langer Prozess, wo es mir erstmal die Möglichkeit gegeben war, einfach mich dort reinzufinden. Mhm. Und natürlich habe ich dann auch durchaus an der einen oder anderen Stelle so Wahrnehmungen gehabt, wo ich dachte, Mensch, muss das eigentlich so sein? Ist das eigentlich richtig? Ich glaube, der ein oder andere, der das Thema Großkonzern kennt, der kann sich vorstellen, Mensch, manchmal fühlt sich das so ein bisschen an wie die Vorstufe zur Hölle, weil Entscheidungsprozesse dauern sehr, sehr lange.
Ja.
Vieles versteht man gar nicht, wenn man in der Position des Mitarbeiters ist.
Ja.
Was machen die da oben eigentlich? Man beobachtet also eine ganze Menge negative Dinge, die man erstmal so ein bisschen reflektiert. Und wenn man dann selber in die Führungsposition kommt, das ist ja bei mir auch schon relativ lange der Fall, dann spürt man natürlich diese klassische Konfliktsituation zwischen der oberen Führungsebene zu stehen und den Mitarbeitern und auch welche Kraft Hierarchie eigentlich entfaltet auf das Verhalten von Menschen. Da bin ich, wenn man so will, immer sensibler geworden. Und es gibt so einige Schlüsselerlebnisse. Mhm. Und wenn ich jetzt zurückdenke, ich hatte einmal die Möglichkeit, eine sehr große Sonderkommission aufzubauen. Mhm. Und da hatten wir die Situation, dass wir wirklich eine Krise hier hatten, auch in der Stadt, wenn man so will. Das war der G20, dem einen oder anderen Hamburger ja noch in Erinnerung, der ja ganz anders verlaufen ist, als das ursprünglich so eigentlich erwartet und angekündigt wurde. Und der Ruf danach der Sonderkommission, das war so ein bisschen von mir dann die Empfindung, einerseits natürlich eine tolle Möglichkeit, dort zu gestalten, auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen eine Möglichkeit, eine Aufgabe, von der ich gesagt habe, oh Gott, wie wollen wir das denn überhaupt jetzt hinbekommen?
Ja, ja.
Und vielleicht, damit man sich das nochmal so vorstellen kann, aus der Perspektive von damals, wir hatten eine Situation, die so in Deutschland noch überhaupt nicht vorgekommen war, noch nie hatten so viele Straftäter, Gewalttaten verübt über 3 Tage in der ganzen Stadt. Es gab also unzählige Tatorte, es gab eine unfassbare Menge an Beweismaterial. Alleine die Bild- und Videodaten, das wussten wir natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber das umfasste nachher 100 Terabyte insgesamt. Und wenn man dann einfach sich vorstellte, wie wir mit unseren Möglichkeiten, wie wir bisher rangegangen sind an solche Dinge, da einen Erfolg erzielen konnten, dann konnte ich zu der damaligen Zeit wirklich sagen, das kann eigentlich nicht funktionieren. Wir haben die Strukturen nicht, wir haben die Möglichkeiten, die Mittel gar nicht, um dort erfolgreich zu sein. Und ich war ja als ehemaliger Leiter des polizeilichen Staatsschutzes durchaus auch im Bilde, dass vor schon kleineren Aufgaben wir bisher eigentlich keine großen Erfolge erzielt haben in der Vergangenheit. Und insofern mussten wir ganz neue Wege gehen. Und jetzt kamen ganz viele Sachen zum Tragen, die eben durchaus auch mit solchen Themen wie New Leadership zu tun haben. Es gab für mich keine Möglichkeit voranzugehen, die Fahne in die Hand zu nehmen und zu sagen, jetzt mal alle mir nach, sondern ich kannte den Weg gar nicht. Ich konnte vielleicht ein bisschen mir so vorstellen, wie das Ziel aussieht, nämlich natürlich da möglichst viele zu überführen und dann auch der Justiz zuzuführen, dem ganz normalen rechtlichen Verfahren. Aber dazu mussten wir natürlich diese Menschen erstmal bekannt machen, die Täter. Und wie wir diese Hürde überwinden sollten, das war das Problem. Und wir haben dann eigentlich im Team auch die Entscheidung getroffen, uns auf den Prozess zu konzentrieren. Ich glaube, wenn ich das jetzt auch so in der Rückschau erzähle, muss ich sagen, dass es wahrscheinlich alles gar nicht so bewusst war, sondern dass das auch so ein Stück weit natürlich im Nachhinein so analysiert ist. Aber das war schon klar, dass wir gesagt haben, wir legen jetzt ganz, ganz viel Wert auf einen Prozess, von dem wir gar nicht wissen, wie am Ende das Ergebnis aussieht. Und um eine lange Geschichte jetzt kurz zu machen, wir waren sehr erfolgreich, einfach weil es gelungen ist, ein unwahrscheinlich großes Team von ganz verschiedenen Menschen wirklich so zu motivieren, dass jeder einfach die Wahrnehmung hatte, mein Beitrag zählt hier, auf mich kommt es an. Und dann hat sich einfach auch eine Kultur dort entwickelt, die sich ganz stark unterschieden hat von der Großkonzern-Pyramidenstruktur, die natürlich auch so eine Behörde wie Polizei hat. Wenn man so möchte, kann man sagen, es war wie ein Startup. Wir hatten viele Umstände, die am Anfang, habe ich die durchaus als Fluch empfunden, die sich aber nachher als Segen herausgestellt haben. Wir waren in einer Industriebrache im Süden von Hamburg untergebracht, denn wir mussten quasi mit 180 Arbeitsplätzen sofort von einem Tag auf den nächsten anfangen zu arbeiten. Das funktioniert gar nicht in der Bürostruktur, die wir hier zur Verfügung hatten, und hatten dann eben diese Ausweichmöglichkeit, die allerdings nicht besonders angenehm war.
Ja.
Und also ich weiß noch, viele ausländische Kollegen, also wir haben sehr viele Kollegen aus anderen Bundesländern hier gehabt, die sind dann erstmal, als sie dann zu der Adresse gekommen sind, mit dem Auto erstmal weitergefahren, weil sie gesagt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich dachte, dass ich im Polizeipräsidium arbeite in Hamburg, aber das hier ist so ein Containerdorf, das gibt's doch wohl nicht. Aber das war zum Beispiel auch eine Möglichkeit für uns, so unser eigenes Spielfeld zu schaffen und uns dann auch rauszulösen, glaube ich, aus den Alltagsstrukturen.
Ja.
Und da hat sich was ganz Neues aufgebaut. Und das war dann nachher eben auch die Kultur, wo so Fehler als Lernfeld gesehen wurde, ne? Wo man einfach Wege suchen konnte. Das wollten wir auch. Und nur so hat es dann am Ende auch funktioniert. Und mir ist eben ganz klar geworden, ich bin auch ganz demütig geworden, dass ich natürlich als Führungskraft einfach meine Rolle ganz anders definieren muss
Situation. Was sind denn so, du hast jetzt so viele herrliche Anschlussmöglichkeiten aufgebaut, dass ich erstmal schnell überlegen muss, für welche ich mich entscheide. Übrigens fand ich gerade sehr charmant die ausländischen Kollegen aus den anderen Bundesländern. Ich bin ja selber gebürtiger Bayer, insofern wird ja auch
dann
immer gesagt.
Dann darf man das sagen.
Ja, genau, dann darf man das so sagen. Ich
in Hamburg bist du Ausländer.
Genau, in Hamburg bin ich gewissermaßen Ausländer, wo ich hier mittlerweile meine Heimat gefunden habe. Nee, aber zurück zu der Führungskraft, weil du es gerade gesagt hast. Was würdest du denn sagen? Ich meine, ich finde das so spannend, weil ganz offen gesagt, so Wörter wie Demut, also zu sagen und das vor allen Dingen auch so zu meinen, das setzt ja auch einen ganz wichtigen oder auch massiven Selbsterkenntnisprozess in aller Regel auch voraus, dass man dann auch demütig wird oder auch mit anderen Menschen dann wirklich so den gemeinsamen Weg geht. Was hat dich denn in diesem Prozess dann sozusagen demütig werden lassen? Also war es die Atmosphäre oder war es so, dass Menschen auf einmal dich anders reagiert haben oder dass du ganz anders als Führungskraft wahrgenommen würdest? Also was waren so vielleicht 1-2 Momente, wo du gesagt hast, wow, das ist nicht nur irgendwie ein Fake oder ein Trend, dass man über andere Organisationsformen nachdenken kann, sondern es macht auch was mit mir, es berührt mich und es hat tatsächlich auch ein Ergebnis auf unsere Arbeit.
Naja, ich glaube, diesen Schlüsselmoment gibt es nicht in der Form. Das sind ja ganz, ganz viele Erlebnisse, aber wenn man am Ende jetzt in der Rückschau die Summe, den Summenstrich drunter zieht und draufschaut, dann ist es ja so, dass wir das gemeinsam erreicht haben und dass einem eben völlig klar ist, dass das hat mit meinem Beitrag auch was zu tun, mhm. aber das hätte ohne die anderen nie funktioniert. Mhm. So, und das ist, glaube ich, erstmal ja ein Perspektivwechsel.
Ja.
Schon mal von, Mensch, ich bin eigentlich ein ganz toller Hecht,
ja.
ich bin hier in der Führungsposition ja. und eigentlich weiß ich jetzt genau Bescheid, wie es laufen soll ja. und ich sage den anderen jetzt mal. Und wenn die verstehen, was ich möchte, dann klappt das auch alles.
Aber lass uns da mal eben so von der Praxis her reingehen, weil also das klingt ja, das klingt toll, ne? So, aber wenn wir jetzt mal, und das sind ja auch meine Erfahrungswerte, also was heißt auch, also meine Erfahrungswerte sind zumindest häufig, gerade Leute, die aus so einer ganz klaren Pyramidenstruktur kommen, die sind gewohnt, einer sagt, wo es lang geht, dann sagt man einmal jawohl, dann wird gelaufen und fertig. Das heißt, diese Frage, wie hast du es denn geschafft, auch in dieser Rolle, dass sich wirklich die Leute öffnen, dass jeder wirklich seinen Beitrag auch vielleicht definieren konnte oder dass wirklich auch so dieses Gefühl entstand? Weil ich könnte mir vorstellen, dass diese Frage ganz, ganz oft entsteht und ich erlebe es eben häufig in meinen Projekten, dass da Mitarbeiter erstmal sitzen und schon am Anfang ein bisschen skeptisch sind, ist das jetzt gerade ernst gemeint, ist das nicht ernst gemeint, ist das jetzt nur irgendwie so ein Hype, ist das gerade ein Trend, ist das
okay,
jetzt
Thema was? Vertrauen eigentlich.
Und so weiter zum Beispiel, ja, ja auch, ja.
Also ich kann dir sagen, ich habe mal eine Situation gehabt in der Polizei, da habe ich wirklich etwas erlebt, was ich mir jetzt zu dem Zeitpunkt auf keinen Fall gewünscht hätte, nämlich das war richtig, ich will nicht sagen unbedingt scheitern, aber das fühlte sich definitiv so an. Und doch nennen wir es einfach so, als Gescheiterter aus einer Position einen Wechsel zu machen. Und aus heutiger Sicht kann ich sagen, das war eine total tolle Erfahrung, die war ganz wichtig für mich. Zur damaligen Zeit hätte ich mir das anders gewünscht.
Ja.
Und ich weiß noch, wie ich dann auf meine neuen Mitarbeiter getroffen bin
ja.
und natürlich in den Augen gesehen habe, die Frage, na und, erzählst du uns jetzt, was war?
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja.
Weil da wurde natürlich auch viel erzählt in der ja. Organisation und
ja.
gar keine Frage. Das sind so, man kennt sich, aber selbst wenn man ein Unternehmen mit 11.000 Leuten ist, gibt es natürlich eine Sichtbarkeit. Und ich habe mich dann einfach dazu entschieden, ganz offen darüber zu reden und auch mich von der Rolle, die ich eigentlich habe als Chef, zu entrollen. Ja, dann als Mensch natürlich auch gezeigt mit den Schwächen, die ich habe, mit der Verletzlichkeit. Und ich glaube, das hilft unwahrscheinlich dabei, Vertrauen und Nähe entstehen zu lassen. Das ist
ja.
eine echte Begegnung dann.
Ja. Ja.
Und das habe ich damals ganz stark so wahrgenommen. Es war eine tolle Zeit da mit den Kollegen. Wir waren, glaube ich, da sehr, sehr eng. Und mir ist klar geworden, und das hat sich bis heute durchgezogen, dass meine Wirkung im ersten Augenblick durchaus die ist, die schon mal arrogant wirken kann. Also das ist auch etwas, das stelle ich auch fest, das kann ich nicht ganz ablegen. Das gibt es, aber ich weiß um dieses Thema und ich kann einiges dafür tun, um es abzuschwächen. Und um es jetzt nochmal ganz konkret zu sagen, weil ein wesentliches Thema ist ja, wenn ich andere wirklich beteiligen will, wenn ich ihnen wirklich begegnen will, so wie wir das jetzt gerade auch besprechen, dann muss das auf Augenhöhe passieren, so wie wir beide jetzt sitzen. Wenn ich mich jetzt auf den Stuhl stellen würde und auf dich runtergucke, dann hättest du wahrscheinlich ein komisches Gefühl. Und man muss sich immer wieder klar machen, in der Hierarchie, in der Pyramide, alleine dadurch, dass du vorgesetzt wirst, bist du nicht mehr erstmal auf Augenhöhe.
Interessantes Bild, ja, weil du vorgesetzt
wirst. So ist es, ganz genau.
Ja, genau, ja.
Und jetzt ist es wichtig, dass du nicht nur sagst, hey, ich habe euch alle lieb, ich bin doch eigentlich einer von euch, sondern du musst akzeptieren, dass durch diese Entscheidung in der Hierarchie die Wahrnehmung von den Kollegen eine andere ist.
Ja.
Und jetzt kommt es auf dich an, das ist meine Erfahrung, gerade wenn man so eine Wirkung hat wie ich, dass man wirklich aktiv sich dafür entscheidet und sagt, und das immer wieder neu, zu sagen, ich gehe jetzt auf Augenhöhe. Da muss man von diesem Stuhl ganz bewusst runtersteigen. Und was sind dann so diese konkreten Dinge? Also beispielsweise finde ich es ganz interessant, du wirst das kennen, in einem Großkonzern, Versammlung vieler Mitarbeiter, irgendwann trudelt der Chef ein, geht nochmal durch die Reihen. Alle gucken sich ja an.
Ja.
Ne, bei der Polizei siehst du sogar noch zum Teil bei den uniformierten Kollegen den Rang. Also das macht ja auch noch was mit den Menschen.
Ja.
Und dann werden einige Hände geschüttelt, bisschen Smalltalk gemacht und dann kommt das Grußwort. Und dann sagt er im Grußwort, ich habe euch eingeladen, schön, dass ihr da seid. Und das war zum Beispiel so ein Thema, wo ich gedacht habe, das Gefühl, was ich dann habe als derjenige im Auditorium, eigentlich fühlte ich mich jetzt noch nicht so nah und fühlte das nicht so als Begegnung. Also habe ich beispielsweise mal bei einer Gelegenheit mich dann ganz aktiv dafür entschieden und das habe ich dann immer wieder gemacht. Bei großen Treffen, wo viele Mitarbeiter zusammenkamen, wir hatten das, ich weiß noch, es gab mal eine Zeit, da haben wir das mal wöchentlich organisiert, da waren fast 150 Mitarbeiter immer dann zusammen. Da habe ich mich vorne hingestellt, eine Viertelstunde vorher und habe einfach jedem die Hand geschüttelt und ihn begrüßt. Und das war ganz witzig, weil es am Anfang für totale Irritation gesorgt hat. Und da kommen auch mal so von dem einen oder anderen, der das Selbstbewusstsein hat, so frotzende Kommentare, der ihn länger kennt, so, na, hast du aber viel Zeit, Chef, und so.
Ja, oder warst du im Workshop oder so?
Ja, nee. Ja. Nee, das gar nicht.
Nein. Nicht? Okay.
Nee,
dann habe ich das nur bei mir so.
Ja, das ist wahrscheinlich bei Menschen, die da ständig berieselt werden von den Themen.
Wahrscheinlich, ja.
Aber es war ganz interessant. Im Endeffekt gelingt es mir dann innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit, das ist eine Viertelstunde, jeden einzelnen Mitarbeiter, es war in der Vor-Corona-Zeit, man konnte sich noch anfassen, jedem Einzelnen in die Hand zu geben und mal vielleicht, hey, bist du aus dem Urlaub zurück, bist du braun, was ist denn los? Mhm. Also da passiert auch eine Begegnung, ein Mehr, als das, was du erreichst, wenn du diese aktive Entscheidung nicht triffst. Mhm. Das sind so Beispiele, wie du ganz bewusst runterkommen kannst von dem Stuhl, um in diesem Bild zu bleiben.
Mhm. Ja, ich finde dieses Bild sehr, sehr schön. Also vor allen Dingen in diesem Wort Vorgesetzter oder Vorgesetzte ist mir noch nie in den Sinn gekommen, wirklich zu sagen, jemand wird dir vorgesetzt, auch im Sinne von höher gesetzt, alleine schon durch die Struktur, die wir letztendlich haben. Und was natürlich auch unterbewusst mitschwingt. Im Übrigen fällt mir ein, wir hatten vorletzte Woche, glaube ich, war Jürgen Bock von ehemals Otto bei mir hier im Interview. Vielleicht hast du die Folge auch gehört. Und er sagte zum Beispiel auch, eine ganz, ganz wichtige Geschichte, die bei Otto damals für den Kulturwandel so massiv gesorgt hat, war, dass die Führungskräfte, ich meinte, es war die Direktorenebene, eben sich auf gut Deutsch nackt gemacht haben, sagte er. Ne? Mach die Manager nackt, sagte er so sinngemäß. Und das habe ich gerade bei dir, das finde ich ganz spannend, dass da so eine Parallele ist, dass das eben auch so deine Erfahrung ist, eben zu sagen, nicht wieder die sind und die haben und wie es dann gerne so diese Rückdelegation da so ein bisschen, sondern zu sagen, nee, es ist meine aktive Entscheidung als Führungskraft und durch meine Entscheidung, die ich treffe, kann ich letztendlich anfangen, dieses Umfeld aktiv letztendlich zu beeinflussen. Und trotzdem ist es doch so, dass es ja einfach manchmal Entscheidungssituationen gibt, wo ich dann eben mal nicht überall die Hand schütteln kann oder wo ich nicht immer nur irgendwie sagen kann, hey, wie war gerade der Urlaub und so, weil man eben zum Beispiel gerade mal eine harte Entscheidung treffen muss oder weil wirklich irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Gefahr im Verzug ist und man muss irgendwie oder auch mal eine klare Ansage machen. Wie schaffst du es denn dann diesen Spagat aus Nähe auf der einen Seite und auf der anderen Seite, aber aus klarer Position, aus auch, manchmal muss ich auch der Vorgesetzte sein und ich treffe die Entscheidung gerade unabhängig der Frage, was ihr davon gerade haltet, weil das ist ja auch so etwas, was ich zumindest häufig in Vertriebsorganisationen dann höre, dass gesagt wird, ich würde ja gerne alle Mitarbeiter mit integrieren, aber ich kann nicht jedes Mal irgendwie auch sozusagen nur nett sein oder ich kann nicht immer nur die Hände schütteln, weil wir haben auch manchmal Tage oder wir haben manchmal Projektsituationen, da ist es unangenehm, da müssen harte Entscheidungen getroffen werden, da wird mit Sicherheit nicht jeder Fan von mir sein. Wie gehst du mit diesem inneren Spagat um oder gibt es das bei dir womöglich gar nicht, wobei ich das nicht glaube?
Naja, also ich sprach ja schon von diesen Situationen, wo man den Druck von mehreren Seiten spürt,
genau.
Das ist ja gar keine Frage. Das ist ja mit Führung immer vermacht. Ich würde mal vom Allgemeinen zu den konkreten Beispielen kommen. Also ganz allgemein ist es so, die Polizei hat aus gutem Grund eine Pyramidenstruktur. Mhm. Die ist total geeignet, um Abläufe, sage ich mal, schnell, dynamisch und ja, ich sag mal fast mit Befehl und Gehorsam sozusagen zu organisieren. Das wird auch immer so bleiben, weil das ist natürlich eine Form von Verwaltung, die Polizei. Stellen wir uns einfach vor, wir haben hier einen Terrorschlag. Dann macht es natürlich nicht viel Sinn, alle Mitarbeiter zu beteiligen und zu fragen, wem geht's gerade gut, wer hat Lust mitzuarbeiten, sondern dann erwarten natürlich die Bürger von uns, dass wir sofort in die Handlung kommen und dann gibt es Ablaufpläne und dann funktioniert wirklich Pyramide, dann funktioniert auch durchaus autoritärer Führungsstil. Kann auch nicht anders sein. Ist auch gut so, ist auch richtig so.
Ja.
Aber man muss sich natürlich darüber im Klaren sein, dass auch die Polizei und andere Behörden, öffentliche Verwaltung vor Problemen stehen heute, die so komplex sind, dass sie mit einer Ablauforganisation und Befehl und Gehorsam überhaupt nicht gelöst werden können. Ich habe dir jetzt dieses Beispiel gegeben, diese Lösungen, die da gefunden wurden, die konnten nur aus meiner Sicht in einer ganz anderen Form von Unternehmenskultur gefunden werden. Und das hätten wir in der Ablauforganisation, da bin ich fest überzeugt, niemals geschafft. So, das heißt, Unternehmenskultur ist einfach ein total unterschätzter Erfolgsfaktor, wenn es darum geht, wirklich in komplexen Situationen das Potenzial von allen Mitarbeitern reinzuholen, alle zu beteiligen. So, und deine Frage ging ja in die Richtung, was machst du denn jetzt, wenn das nicht alles eitel Sonnenschein-Geschichten sind? Bei uns ist es so, erstmal, dass die Pyramide weiter existiert, dass wir aber jetzt, ich bin jetzt ja, du hast es geschildert, in einer Situation, dass ich sehr viele Mitarbeiter habe, das sind gut über 800 und die sind an fast 30 Standorten in Hamburg verteilt. Also da besteht überhaupt keine Möglichkeit, die, sage ich mal, physisch mehr als, wenn ich Besuche gehe, mehr als ein oder zweimal im Jahr zu sehen.
Ja.
So, wenn ich da nicht andere Strukturen Einbaue der Kommunikation, ja. Weil direkte Kommunikation ist total wichtig. Mhm. Ohne die ist man in seiner Blase unterwegs, mhm. und man koppelt sich komplett ab, mhm. von den eigentlichen Experten, die die Arbeit machen. Mhm. Das ist eine ganz große Gefahr.
Ja, und ich glaube auch, als Zwischenbemerkung, ich glaube auch, wenn dieses Gefühl verloren geht, ne, dass die Menschen, die sozusagen aus ihrer Perspektive zu sagen, na toll, er ist da irgendwie im Büro, wir machen hier den ganzen Tag den Job und hören tut man auch nichts von ihm.
Genau.
Ich glaube, dass das auch wirklich ansonsten eine große Gefahr wäre, dass da das Vertrauensverhältnis sehr, sehr schnell abreißt.
Ja, genau. Das glaube ich auch. Und, mhm. und insofern muss man genau wieder aktiv da reingehen. Aber ich wollte jetzt eigentlich sagen, es ist so, dass wir diese zwei Welten erstmal nebeneinander haben. Mhm. Also wir haben jetzt bei uns in der Abteilung einen Transformationsprozess gestartet. Mhm. Du sprachst über Möglichkeiten der Beteiligung. Da muss jede Organisation natürlich für sich gucken, wie sie ja auch bestehende Entwürfe, wie man sowas organisieren kann, anpasst. Das mhm. haben wir bei uns gemacht. Mhm. Bevor wir zum Beispiel zu einer großen Open-Space-Veranstaltung gekommen sind, jetzt mhm. im letzten Jahr, wo wir über 300 Mitarbeiter hatten und sehr auf sehr flacher Hierarchieebene mhm. alle gehört haben, wo dann Themen eingebracht wurden, die wir jetzt weiter bearbeiten, in mhm. ebenso Vertiefungsgruppen mit flacher Hierarchie, mhm. gibt es eben in beide Welten, wenn du so willst. Mhm. So, und jetzt gibt es ja einmal, wenn fast schon so eine Form von Osmose, jetzt mache ich meine Erfahrung mal in so einer Vertiefungsgruppe.
Ja.
Für mich total spannend, von den Sachbearbeitern wirklich mal über einen langen Zeitraum, da entsteht dann auch Vertrauen,
ja.
Über einen langen Zeitraum mit denen zusammen zu sein und deren Meinung zu verschiedenen Themen zu hören. Für mhm. mich total erhellend, weil mhm. es eine ganz andere Perspektive ist. Mhm. Das geht bis hin zu den Führungsebenen, Sachgebietsleitungen bei uns, die mit denen ich einfach viel weniger in Kontakt bin. Mhm. Und das sind einfach die wesentlichen Eindrücke, die man dann auch braucht, mhm. um besser entscheiden zu können. Mhm. So, und diese beiden Welten müssen jetzt aus meiner Sicht dann auch verbunden werden. Und das hört sich, wie gesagt, alles sehr, sehr abstrakt an. Aber wir versuchen jetzt gerade aus diesen Vertiefungsgruppen heraus zu bestimmten Themen Vorhaben zu entwickeln, mhm. dass ja, Gedanken, die in der Transformation entstanden sind, in dieser Welt der flachen Hierarchie, mhm. in der Pyramide anfangen, im Alltag eine Bedeutung zu erlangen. Also mhm. das ist jetzt auch noch ein bisschen, glaube ich, unkonkret. Du
ja, ich, überlegst. Ich, weil ich ganz viele Bilder bekomme im Sinne von okay. Transfer in Wirtschaftsunternehmen, aber das erzähle ich gleich, weil also, ich das ganz spannend finde, was du sagst, so diese zwei Welten eben auch parallelen existieren zu lassen, um den Transformationsprozess überhaupt anzuschieben und zu ermöglichen und damit ja auch keine genau. Aussage zu treffen, dass eine schlechter oder besser oder wie auch immer, sondern praktisch neue Möglichkeiten für Potenzialentfaltung oder für Lösungsfindung in immer komplexer werdenden Zeiten letztendlich zu finden.
Das, was du gerade gesagt hast, ist ganz, ganz wichtig, nämlich Veränderung darf nicht heißen, dass alles Alte schlecht ist.
Genau.
Ich produziere unfassbar viele Widerstände,
ja.
wenn ich mit sowas reingehe. Das ist ja. keine Wertschätzung ja. für das, absolut. Was die Kollegen vorher gemacht haben.
Richtig.
Dass es Veränderungen mhm. geben muss oder mhm. kann, das wird keiner in Abrede stellen. Aber ja, ich glaube, da muss man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein, schon auch in seiner Wortwahl. Mhm. Also nicht als großer Change Manager reinzufliegen und zu sagen, ja genau, ich weiß jetzt, wie wir es machen ja. müssen oder so, habe ich ja schon ja. vorher gesagt, darf ja. nicht der Ansatz sein.
Ja.
Der Ansatz ist Kommunikation und so löse ich auch diese Probleme, von denen du, glaube ich, gerade gesprochen hast. Harte Entscheidungen und ähnliche Dinge. Ich erlebe immer wieder, dass es gar nicht schwer ist, Leute mitzunehmen, mhm. wenn man mit ihnen auf eine Art und Weise kommuniziert mhm. und das ist jetzt tatsächlich, hört sich ein bisschen esoterisch an, wenn man es für möglich hält, dass auch ihre Position, ihre Wahrheit, die sie haben, richtig sein kann. Also wenn ich nicht reingehe mit ja. dem, pass auf, das ist es jetzt,
ja.
ich erkläre dir mal die Welt, du darfst mal noch mal ein bisschen was dazu sagen und ja. dann war es das, sondern dass man sich wirklich hinsetzt und spricht. Und es muss natürlich immer klar sein, welchen Rahmen hat das Ganze. Es gibt Entscheidungen, da kann ich maximale Beteiligung nicht organisieren. Wenn es eine politische Entscheidung gibt, eine Gesetzesänderung, das ja. ist bei uns ja so vorgesehen in unserem Staat, völlig ja. richtig auch, dann sind wir Rechtsanwender.
Ja.
Dann kann ich das kommunizieren mhm. und sagen, okay, weiß ich nicht, es gibt ein Gesetz zum Thema Jugendsachbearbeitung, das müssen mhm. wir jetzt umsetzen. Mhm. Da kann ich informieren mhm. und dann kann ich mir noch ein Feedback anhören. Mhm. Das sind dann die untersten Stufen ja, von Beteiligung. Mhm. Aber ich kann das nicht diskutieren, ob wir das machen oder nicht oder wie wir das machen.
Mhm.
Ne? Also das geht dann nicht. Und das, glaube ich, darf man nicht unterschätzen, dass das verstehen die Leute ja. Insofern kannst du mit Kommunikation unfassbar viel richtig machen und aufpassen, dass eigentlich nicht solche Situationen entstehen, wo dann immer Gewinner und Verlierer vom Platz gehen. Mhm. Sondern in den meisten Fällen, das ist meine Erfahrung, das mag dann auch an der Polizei liegen, dass das natürlich noch ein anderer Laden ist, der nicht so am Markt vielleicht auch den gleichen Härten im Wettbewerb unterliegt, wie wir das haben bei Wirtschaftsunternehmen, bei dem einen oder anderen. Aber dass die meisten Themen, mit denen wir intern umgehen, eigentlich immer einen optimalen Punkt haben, an dem die Bedürfnisse von beiden hinreichend erfüllt werden. Mhm. Und eigentlich beide so das Gefühl haben, okay, ich verstehe den anderen und jetzt gehe ich auch vom Platz und bin nicht der Verlierer. Weil ja. wenn ich als Verlierer vom Platz gehe, wenn ich das mache,
ja.
dann produziere ich Menschen, die im Unterbewusstsein mit absoluter Sicherheit
ja.
mir das irgendwann heimzahlen wollen.
Ja, die sind dann aktiv unengagiert, wie ich heute Morgen im anderen Gespräch gelernt
habe. Ganz hervorragender Ausdruck. Für Beamte gibt es ja ganz viele verschiedene, aber ja, ganz genau.
Ja, nee, ich hatte heute Morgen mich mit einem Freund getroffen und wir sprachen auch über Unternehmenskultur und so weiter. Dann sagte er, ja, dann gibt es ja die aktiv unengagierten. Und ich musste erst nochmal, ich sage, was gibt es? Dann sagte er, die aktiv engagierten.
Ja, genau.
Die genau solche Erfahrungen machen. Nee, aber weil du vorhin sagtest, ist das konkret genug? Ich hatte so viele Beispiele, weil ich erinnere mich zum Beispiel an einen Kunden, mit dem ich gearbeitet habe. Da ging es auch, die haben auch eine relativ starre hierarchische Struktur gehabt und haben dann überlegt, wie können wir aber zum Beispiel die Vertriebsergebnisse verbessern? Und dann haben sie etwas gemacht. Sie haben sich mit einem Schreiner zusammengetan und haben Schreibtische konstruiert, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von unterschiedlichen Mitarbeitern aus verschiedenen Abteilungen eingegangen sind. Also sie haben praktisch Service, IT und Vertrieb an einen Schreibtisch gesetzt und dieser Schreibtisch war dann aber für den ITler auf der einen Seite anders designt als für den Vertriebler auf der anderen Seite und haben letztendlich einen eigenen Arbeitsraum gebaut, in denen diese Abteilungen alle auf einmal auf gleicher Augenhöhe miteinander über ein Projekt diskutiert haben, was im Vorfeld natürlich immer sehr unterschiedlich war, ne, und große Büroräume und wer darf in welchem Flur sitzen und so weiter und so weiter. Und gleichzeitig haben sie aber an anderen Stellen die Hierarchieordnung belassen und auf diese Art und Weise war es sehr schön zu beobachten, dass sich eine Eigendynamik entwickelt hat und die Mitarbeiter irgendwann gesagt haben, hey, wahrscheinlich ist es jetzt günstiger, wenn wir uns mal da für 3 Tage da in diesen Schreibtisch setzen, dann kriegen wir das Ergebnis viel, viel
schneller. Also zwei Welten als Angebot
genau,
sozusagen
genau, richtig,
und dann
ja.
gespürt,
ganz genau.
Das ist eigentlich die Welt, in der ich lieber sein möchte,
ganz genau.
zumindest um dieses Thema oder Probleme
richtig,
zu bearbeiten.
Ganz genau, ja, das fiel mir zum Beispiel gerade als ein Transferbeispiel für die Wirtschaft ein, weil ich glaube ja auch, ich meine, du bist ja gewissermaßen hauptsächlich im öffentlichen Dienst, wenn man es mal so sagen will.
Wirklich?
Und es gibt ja, ich weiß nicht, wie viele Menschen arbeiten aktuell in Deutschland ungefähr im öffentlichen Dienst? Es sind ja ein paar Millionen.
Ja, es sind ungefähr 5 Millionen.
5 Millionen, ja gut.
Also ist es die betrifft größte also Firma,
deutlich
ist,
mehr.
Ja. Genau, es ist also eigentlich die größte Firma, die wir haben.
Ja.
Das sind natürlich ganz unterschiedliche Menschen. Das geht von Beamten, das sind vielleicht so 1,7 Millionen und Richtern. Und dann haben wir natürlich Angestellte, unterschiedlichste Behörden, unterschiedlichste Strukturen, aber denen ist ja allen gemein, dass das Thema New Work bestenfalls ganz am Anfang steht.
Was ist denn aus deiner Sicht, das würde mich mal interessieren, was ist denn aus deiner Sicht so die größte Herausforderung für Führungskräfte, die sich dieser Herausforderung von auch so einem persönlichen Change stellen? Und ich frage jetzt mal ganz direkt, weil ich häufig in Organisationen ehrlich gesagt den Eindruck habe, dass sich Männer insbesondere manchmal sehr schwer damit tun, weil sie ja so aus diesem alten Habitus, ich mache hier die Ansagen, Status, ne, Symbolik und so weiter und so fort und dann womöglich Wörter, wie du ja auch in den Mund genommen hast, also demütig oder verletzbar oder mal eine klare Ich-Botschaft senden, das ist für viele ja schon eine Überwindung, sage ich mal, oder zumindest habe ich das oftmals erlebt, aber unabhängig, was ich erlebt habe, was sind denn aus deiner Sicht so die größten Herausforderungen, die du erlebst hast, wenn sich Menschen so auf diese Reise machen als Führungsposition?
Also ich glaube, man kann eine Menge Probleme vermeiden, um es mal positiv zu formulieren, wenn man erstmal eine sehr gute Analyse macht von seinem Umfeld. Man muss sich einfach darüber auch im Klaren sein, man kann ja nicht einen Veränderungsprozess anstoßen, indem man jetzt ins Horn stößt und sagt, ich hab da mal eine tolle Idee.
Kann man nicht?
Schade.
Dazu
würde ich nicht raten. Tu das mal weg.
Ja, genau, mach das mal weg. Ja.
Und also am Anfang würde ich auch immer sagen, steht zuhören. Und zuhören hilft ja dabei zu erkennen, okay, gibt es einen Leidensdruck? Gibt es einen Veränderungsdruck? Also das ist ja schon sinnvoll, dass man das erstmal auf der Habenseite hat und sagt, wenn ich jetzt jemanden frage, ganz konkret, sag mal, wollen wir uns verändern? Sagt er, nö. Aber wenn ich ihn frage, soll alles so bleiben, wie es ist? Wird er sagen, oh, nee, wahrscheinlich nicht. So, und so kann man vielleicht einsteigen in das Thema. Dann muss man sich, man muss nicht, aber es ist günstig, sich Verbündete zu suchen, glaube ich. Und zwar möglichst viele. Und auch vorgesetzten Ebenen mitzunehmen. Dass die nicht das Gefühl haben, um Gottes Willen, was machen die denn da? Oder was hat der denn auf einmal da für komische Anwandlungen? Ich glaube, es ist ganz schlau, sich einen sehr, sehr klaren Rahmen zu geben. Einfach mal zu gucken, was ist überhaupt unser Handlungsspielraum? Dazu kann ich mal sagen, dass ich ganz fest davon überzeugt bin, das ist meine Erfahrung, dass wir alle glauben, häufig unser Handlungsspielraum ist total klein. Mhm. Das ist diese Opferhaltung, oh mein Gott und so, das passiert mir wieder und ist das alles schrecklich. Gerade im Großkonzern, diese Meckerei, die da oben und so weiter. Mhm. Du ahnst, was ich meine. Mhm. Aber tatsächlich stellen wir dann ja fest, wenn wir da mal wirklich drüber nachdenken, eigentlich haben wir einen gigantischen Handlungsspielraum. Du sprachst von aktiv unengagiert, das kann ich auch machen. Mhm. Ne? Kann ich vielleicht sogar Spaß machen, dem einen oder anderen. Obwohl, ganz ehrlich, nein, ich führe viele Gespräche mit Menschen, die in Krankheit sind, ja, langzeiterkrankt oder ja, auch drohen abzugleiten. Und ich stelle ja immer wieder fest, das machen die ja nicht aus Spaß, sondern das machen die aus einem echten Leidensdruck heraus. Ja. Und ich stelle immer wieder fest, auch da kann man rausfinden, wie sind die Bedürfnisse eigentlich. Und gerade so eine große Abteilung wie meine bietet dann ganz viele Möglichkeiten, mhm, Menschen was anzubieten. Mhm. Und da machen wir immer wieder positive Erfahrungen. Du hattest gefragt, was sind die Widerstände? Und du hattest so ein bisschen angedeutet, und da will ich drauf eingehen. Und du hattest von Männern gesprochen, mhm, die mit Statusbewusstsein unterwegs mhm sind. Natürlich ist die Polizei beispielsweise eine Statusorganisation.
Ja.
Das gehört ja mit zur Analyse.
Ja.
Ich muss gucken, wo, in welchem Umfeld befinde ich mich.
Ja.
Ist das eine Netzwerkorganisation oder, mhm, oder wie auch immer? Polizei ist eine Statusorganisation. Und jetzt ist ja klar, dass es da Menschen gibt, die sagen, hey, ich habe mein ganzes Leben lang gearbeitet. Mhm. Jetzt bin ich hier, ich habe ein großes Büro und Vorzimmer. Mhm. Und eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock drauf, mhm, dass hier sich was verändert.
Ja.
Schon gar nicht, dass ich jetzt irgendwie mit irgendjemandem auf Augenhöhe gehen soll.
Ja.
Das ist gar keine Frage. Das kann durchaus Motiv sein.
Mhm.
So, jetzt muss ich natürlich gucken, wie ich an solche Dinge rankomme. Wenn ich Probleme habe an der Stelle und ich gehe also auf das Problem nicht wirklich ein, auf das mhm eigentliche, ursprüngliche Problem, mhm, dann werde ich es ja nicht lösen. Also Beispiel, ich will mobiles Arbeiten nach vorne bringen und das haben wir jetzt alle erlebt, in der Corona-Pandemie wurden ja wir dazu gezwungen,
ja.
Auf einmal sind die Flure leer. Mhm. So, die Leute sind nicht da. Da gibt es aber möglicherweise ja Vorgesetzte, die das überhaupt nicht in Ordnung finden. Mhm. Und dann kommt man vielleicht erst in einem wirklich guten Gespräch mit einer echten Begegnung, wir hatten das Thema gerade, mhm, dazu, dass ich dann merke, hey, das eigentliche Thema mhm von diesem Vorgesetzten ist, dass er sagt, ich habe mir das erarbeitet, dieses Büro, und ich möchte, dass der Gang voll ist.
Ja.
Dann spüre ich jeden Tag, ich bin hier der Chef von 50 Leuten.
Ja.
Wenn die Gänge alle leer sind, kommt mir das irgendwie doof vor. Mhm. Da habe ich das Gefühl, ich hätte das auch alles lassen können. Mhm. Und die ganzen Leiden und Mühen, sozusagen, die ich mal auf mich genommen habe, mhm, die waren umsonst. Mhm. Aber dann habe ich die Möglichkeit, tatsächlich reinzugehen in Kommunikation und zu sagen, okay, lass uns mal drauf schauen, mhm, gibt es noch andere Themen? Mhm. Ne? Also du hast ein inneres Team vielleicht. Mhm. Das ist einer, bei denen ne, dein Karrierebeauftragter mhm oder der Statusbeauftragte, ja, genau, muss man ja sozusagen,
ja, ja,
der springt im Dreieck.
Ja.
Aber du hast ja noch andere da.
Ja.
Also was glaubst du eigentlich, was können wir vielleicht erreichen, mhm, ne, wenn wir, du hattest es gerade geschildert, wenn wir eine ganz neue Form von Büroarbeit mhm bekommen. Das sind Dinge, die würde ich mir natürlich für eine Behörde unwahrscheinlich wünschen, mhm, aber so wie du es auch beschrieben hast, das sind eben genau die Prozesse, die dauern sehr, sehr lange. Da muss die Arbeitssicherheit beteiligt werden,
ja,
der Personalrat und was ja weiß ich nicht alles. Ich glaube, man kann das alles machen, mhm, aber man muss sich natürlich darüber im Klaren sein, mit einer großen Ungeduld auch. Ne, und dem Anspruch so, wow, also ich muss das hier in 3 Monaten jetzt geändert haben, sonst halte ja ich das nicht aus,
ja,
sollte man in einer Behörde nicht antreten. Das
ja
sind ganz, ganz komplexe, ganz, ganz langwierige Prozesse. Mhm. Die muss man in Jahren rechnen, nicht mhm in Monaten. Mhm. Und dann hat man eine Chance, über Führungshandeln mhm Kultur zu verändern.
Mhm.
So. Aber da brauchst du Verbündete für, das kannst du nicht alleine.
Und ja.
Das, ja, das muss auch in homöopathischen Dosen, das vielleicht als letzten Punkt noch,
ja,
in homöopathischen Dosen. Ja. Du darfst nicht überfordern. Also das fällt mir immer wieder auf.
Ja.
Ich hab tatsächlich dieses eine Problem, wenn ich ja das noch sagen darf.
immer.
Ich merke schon auch mit der Zeit, die ich jetzt spreche, überfordere ich mich vielleicht auch.
Nee, alles gut. Noch kann ich mithalten.
Gut, super. Das ist auch ein großes Problem.
Ja? Ja.
Wenn du durch die Tür kommst und kommst mit Gedanken, die für andere völlig neu sind, mhm, und vielleicht auch schräg,
mhm,
erstmal sich anfühlen, dann musst du die Sprache finden, die richtige.
Mhm.
Ja, also ich merke das, ich habe das gerade letztens wieder erlebt, dass ich in eine Runde reingegangen bin,
mhm,
mehrfach, und ich hatte gar nicht verstanden, warum ich da eigentlich nicht ankomme.
Mhm.
Und ganz am Ende habe ich es dann verstanden, mhm, wurde es mir dann auch mal gesagt, das ist einfach eine Überforderung. Die wollen einfach wissen, was möchte ich, mhm, in welche Richtung will ich,
mhm,
damit die überhaupt einsteigen können.
Ja.
Und auch das Gefühl und das Vertrauen haben, überhaupt einzusteigen in eine Diskussion. Diese völlige Ergebnisoffenheit,
ja,
dass ich sage, ich will von euch nur, dass ihr euch gut austauscht,
ja,
und mir das beste Ergebnis präsentiert, war ein bisschen zu viel zu dem Zeitpunkt.
Mhm.
Und nachdem ich dann gesagt habe, gut, okay, also das und das sind meine Vorstellungen, und das dann auch aufgeschrieben habe und das reingegeben habe und gesagt, lass uns jetzt mal zusammensetzen und darüber reden, hatten wir eine super gute Zusammenarbeit und das hat einfach geklappt.
Ja, und was ich da so ganz schön finde, ne, und das kenne ich auch aus meiner Arbeit, wenn dann diese, also du hast vorhin das Wort Esoterik in den Mund genommen, ich nehme jetzt mal ein anderes in den Mund, aber ich finde sehr, sehr schön, sehr viel tatsächlich im Hawaiianischen, weil meine zweite Heimat Neuseeland ist und da ist die Verbindung zu Hawaii dann auch sehr schnell da. Und im Hawaiianischen gibt es so eine ganz tolle Eigenschaft, dass wenn ein Fehler passiert, wenn irgendwas gemacht wird, dann lachen die Leute unglaublich gerne und machen einfach weiter. Also, ne? Also das heißt, sie haben einen ganz verspielten Umgang mit Fehlern. Mhm. Das geht natürlich auch nur bis zu einem gewissen Maß, das ist klar, logischerweise. Mhm. Aber es ist eben nicht so dieses, oh Gott, es ist ein Fehler und jetzt muss ich hier irgend so. Und das, was du gerade beschrieben hast, erinnert mich so ein bisschen damit oder daran, zu sagen, okay, das ist gerade interessant, irgendwie kommen wir gerade nicht weiter. Ne? Anscheinend bin ich hier gerade irgendwie, was weiß ich, vielleicht mit zu allgemeinen Erwartungshaltung drin. Also, dass man auch einfach mal den Mut hat, darüber zu schmunzeln, auch über sich selber zu lachen und zu sagen, Mensch, da habe ich irgendwie ein anderes Bild von, aber was braucht es denn jetzt, damit wir hier gemeinsam einen Schritt nach vorne kommen? Und ich glaube, am Ende des Tages, auch wenn ich dir so zuhöre, ist es an vielen Stellen deutlich einfacher, als man manchmal denkt. Man braucht gar nicht so viele Tools und Techniken und Instrumente und so weiter. Man braucht oftmals einfach so diese aktive Entscheidung, wie du vorhin gesagt hast, sich auf Augenhöhe zu begegnen und den anderen zu sehen in dem, was er tatsächlich auch braucht und wie er gesehen werden möchte, oder?
Ich hätte das am Anfang unseres Gesprächs nicht gesagt, weil es sich wirklich zu einfach anhört.
Ja.
Aber das ist das Geheimnis. Wenn die Haltung stimmt,
ja,
die Haltung, den anderen wirklich zuzuhören und ernst zu nehmen mit seinen Bedürfnissen,
ja,
dann erledigen sich unglaublich viele Probleme.
Ja, guck mal, und jetzt haben wir 38 Minuten, das hätten wir nach 10 Sekunden schon.
Ja, manchmal muss man sich sowas erarbeiten. Ja, genau,
das ist die Dramaturgie gewesen. Ne?
Ja, genau. Aber ich würde einmal noch ganz kurz einhaken bei der Sache, die du gesagt hast, dieser spielerische Umgang mit Fehlern. Es ist ja bei der Polizei natürlich so, dass wenn wir in bestimmten Situationen sind, ich bin wieder bei der Pyramide Einsatzsituation, da können wir uns Fehler eher nicht erlauben.
Ja, ja, klar, natürlich.
Also wenn wir bei den Spezialeinheiten einen Einsatz durchführen, wo es um Menschenleben geht, dann wollen wir natürlich Fehler unter allen Umständen vermeiden. Ja. Trotzdem ist es wichtig, auch über diese Fehler zu sprechen und eine gute Fehlerkultur zu haben.
Ja.
Da können wir sicherlich noch besser werden.
Ja.
Aber das ist auch wieder diese Beidhändigkeit, diese Ambidextrie sozusagen, dass man sagt, nee, es gibt aber auch Bereiche, da gehen wir mit Fehlern spielerisch um. Ja? Und dann immer die Klarheit im Rahmen auch, wo sind wir jetzt gerade? Ne? Also natürlich möchte ein Verbrechensopfer nicht, dass der Kriminalbeamte da sehr spielerisch rangeht an den Vorgang. Mhm. Ne? Da müssen wir ganz klar unterscheiden. Ist die Pyramide einfach richtig, wichtig und wirksam.
Ja.
Und das muss sie auch sein. Aber wenn wir dann auf komplexe Probleme gucken, auf einen Phänomenbereich und sagen, wie gehen wir eigentlich als Organisation damit um, mit welcher Haltung gehen wir beispielsweise auf den Bürger zu, was wünschen wir uns da, bei solchen Fragestellungen, da kann ich dann sagen, okay, dann lass uns jetzt mal in der Diskussion einfach gucken, dass man das Vertrauen spürt, das ist das Wichtigste in so einem Team, dass man so eine Platzsicherheit hat und einfach was sagen kann. Und dann wird im besten Fall ja gelacht, ne? Wenn alle das Gefühl haben, oh Gott,
absolut.
Kann ich nichts mit anfangen, aber es ist nichts Schlimmes. Ne? Ja. Es diskreditiert denjenigen nicht, sondern wir können offen reden.
Ja, und ich glaube, was du gerade gesagt hast, Jan, ist auch nochmal gut, dass du es so klar gesagt hast, weil es kommt ja auch immer auf die Situation drauf an. Also klar, bei euch sind es jetzt irgendwelche Sondereinsatzsituationen oder von den Spezialeinheiten, wie auch immer. Ich kenne es halt zum Beispiel noch früher aus dem Rettungsdienst, weil ich relativ lange auch im Rettungsdienst gearbeitet habe, auch mein Zivi dann da gemacht habe und so weiter. Und für mich war es immer so wichtig, einfach auch im Austausch mit den Kollegen oder wenn zum Beispiel neue Leute reingekommen sind, ne, dass natürlich klar war, dass wenn da irgendein Patient ist und du musst da wirklich jetzt mal gerade richtig, also dich letztendlich auch um das Leben desjenigen kümmern oder vermeiden, dass es eben endet, da hast du auch keinen Platz für Fehler. Da kannst du nicht irgendwie lustig sagen, ach Mensch, das war leider, keine Ahnung, das falsche Medikament und ach, ist ja nicht so schlimm, das nicht. Aber was ich festgestellt habe, wenn sich die Menschen in dem sonstigen Alltag so nah sind und sich auch gesehen fühlen, dann ist die Bereitschaft höher, beziehungsweise die Hürde kleiner, auf Dinge aufmerksam zu machen, die in einer Einsatzsituation entstehen, die aber womöglich entscheidend sein können. Und das fand ich teilweise sehr, sehr, also da kriege ich heute noch Gänsehaut, sehr spannend, dass auf einmal Leute, die irgendwie nur eine, zwei Wochen da waren, die viel noch gar nicht kannten, aber die dann einfach den Mut hatten zu sagen, ich fühle mich hier so gesehen, dass ich auf einen wichtigen Punkt aus meiner Sicht mal hinweise, der womöglich wichtig sein könnte, um am Ende wiederum ein besseres Ergebnis für den Patienten zu bekommen. Und das haben wir damals im Team tatsächlich sehr, sehr stark kultiviert beim Roten Kreuz. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bei euch im Sinne der Kultur letztendlich auch etwas ist, was euch dann in die Karten spielt, oder?
Ja, also du hast gerade jetzt genau über Organisationskultur, Fehlerkultur gesprochen. Ich finde, wenn man da so drauf guckt, bevor ich jetzt was zur Polizei sage, das beste Beispiel für optimale Fehlerkultur ist die Luftfahrt. Mhm. Die haben sich ja irgendwann mal alle zusammengesetzt und gesagt, wer bei uns nicht mitmacht, mit Meldungen von entsprechenden Vorfällen,
ja,
der landet nicht mehr auf unseren Flughäfen. Die, ja, Amerikaner sind da nach vorne gegangen, mhm, und es wundert uns nicht, dass da alle anderen dann mitgemacht, mhm, haben. Und es ist eigentlich ein optimales Beispiel für Kollaboration, mhm, die wirklich funktioniert. Ist heute das sicherste Verkehrsmittel der Welt. Zum, mhm, damaligen Zeitpunkt, wenn ich mich nicht täusche, war das so ein Abenteuer, da einzusteigen, mhm, dass denen klar war, wir verdienen damit nur Geld, wenn wir das safe machen.
Ja, ja.
So, und das ist ganz interessant, wenn man das dann überträgt auf Krankenhäuser, auf Gesundheitsbereiche. Dort haben wir extreme Hierarchien noch.
Ja.
Wenn der Professor,
ja,
in der Visite was erzählt,
oh ja,
dann meldet sich lieber eher keiner, der, ja, nicht gefragt ist.
Ja.
Und ich glaube, du weißt, was ich meine.
Ja. Ich habe selber durchaus erlebt.
Das ist hochproblematisch.
Ja.
Das ist hochproblematisch. Ja. Das kann eben dazu führen, dass Irrtümer nicht so schnell thematisiert werden,
ja,
wie wir uns das vielleicht alle wünschen würden, ja, wenn wir in der Patientensituation, ja, sind.
Absolut.
Und bei der Polizei würde ich sagen, gibt es mehrere Kulturen einfach auch nebeneinander. Das, es gibt ja nicht eine Polizei, sondern mehrere. Aber generell ist es so, dass man sagen kann, wir müssen da besser werden als Gesamtorganisation, weil ich glaube, das ist immer noch zu stark, diese Wahrnehmung, dass jemand, der Fehler eingesteht, Nachteile für sich so erwartet. Mhm. Da sind wir ja beim Thema Unternehmenskultur.
Genau.
Das ist ungeschriebene Regeln, das, ja, ist Emotion ganz,
ja,
stark.
Ja.
Und ich glaube, da sind wir wieder, da muss man immer noch aktiv dran arbeiten.
Ja, ja.
Bis das Vertrauen wirklich da ist, diese Platzsicherheit zu sagen, nein, ich das ist völlig in Ordnung. Ich werde dafür nicht irgendwie negativ gesehen. Das ist kein Malus. Ich hatte jetzt gerade, muss ich ganz kurz erzählen, eine Situation, da hatten wir einen sehr fatalen Fall von Gewalt und das Opfer hat das glücklicherweise überlebt. Und wir sind dann in die Nachbereitung gegangen und das war auch sehr, sehr spannend, da zu sehen, wie die Menschen sich da positioniert haben. Und dann habe ich mit demjenigen Kollegen gesprochen, der da sozusagen von Anfang an die Verantwortung drin hatte. Und mir war ganz, ganz wichtig, dem deutlich zu machen, ich suche hier keinen Schuldigen. Ja, aber ich möchte ganz offen sprechen können über das, was gewesen ist, damit wir alle daraus lernen. Und ich bin da sehr glücklich gewesen, dass das, glaube ich, gut funktioniert hat. Und während andere mir schon eher gesagt haben, Mensch, also du bist da sehr stark hinterher und das wirkt schon fast auf uns jetzt schwierig, dass du da nicht locker lässt, hat der Kollege selber das gar nicht so empfunden. Hat er mir auch mehrfach gesagt und ich meinte mal zu ihm, also du bist eigentlich der Kollege, den, wenn ich jetzt einen nächsten ganz, ganz schwierigen Fall hätte, dann würde ich dich nehmen. Weil du bist jetzt im Augenblick am besten, am sensibelsten, wenn du so willst, dich haben wir jetzt am meisten investiert, sozusagen. Und deshalb freue ich mich total, dass du da bist und ich habe nicht mal den Hauch eines Gedankens, dich da jetzt irgendwie wegzunehmen, wo du bist.
Das ist aber im Übrigen interessant, dass du das auch so beschreibst, weil ich erlebe es in meiner Arbeit, ich nehme mal ein Beispiel, hatte ich jetzt erst vor kurzem in einem Projekt, wenn ich zum Beispiel eine Wachstumsstrategie für ein Unternehmen konzipiere, dann ist eben ein Teil dieser Wachstumsstrategieentwicklung sind sehr, 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 sehr präzise und detaillierte Tiefeninterviews mit einzelnen Leuten, wo du wirklich dann mal ein, zwei Stunden aber so richtig reingehst in Markt, in Unternehmen, in Zielgruppen und so weiter und so weiter. Und das Interessante ist, das fällt mir gerade so in dem Kontext ein, dass wenn dieses Gespräch beispielsweise mal im Ausnahmefall, ich mache es normalerweise am liebsten 1:1, weil das macht am meisten Sinn, aber manchmal ist es so, dass da auch mal noch eine Person mit dabei ist, dass man so eine Art Dreierkonstellation hat. Und wenn man dann anschließend mit dieser anderen Person spricht, die eigentlich gerade den zuhörenden Part hat, und man hat sich aber so intensiv auf die Person gerade eingestellt, mit der ich da spreche, dann ist es häufig auch so, dass die Person, mit der ich gesprochen habe, am Ende sagt, Mensch, das war so krass, also es war so toll, so ein cooles Interview gewesen. Und die andere Person sagt dann, also zwischenzeitlich habe ich gedacht, das ist jetzt aber doch ganz schön heftig. Und ich habe für mich daraus gelernt, dass das auch was damit zu tun hat, bin ich wirklich bereit, mich komplett auf den anderen einzulassen? Mhm. Und dann ist es nun mal so, weil wir ja alle eine individuelle Art und Weise haben, dass ich ja irgendwie auch ein Gefühl dafür habe, kann ich gerade mit dem jetzt noch in diese Richtung gehen? Hat der verstanden, dass mir das gerade wichtig ist? Und dann ist es vielleicht gar nicht so entscheidend, was dann irgendwie zwei, drei gerade denken, die um mich herum sind, wenn ich es am Ende letztendlich wieder in den anderen Kontext reinhebe. Mhm. Na, also das fällt mir so in dem, wo du das so erzählst, also als Transfer.
Es gibt an der Stelle jetzt einen, bei dem es wichtig ist, dass er sich gut fühlt.
Ganz genau.
Und das ist dein Interviewpartner.
Ja. Sag mal, du hast vorhin gesagt, das hatte ich mir hier kurz auf meinem Zettel notiert, als du über die Sonderkommission gesprochen hattest, da habt ihr praktisch losgelegt, ich weiß nicht, sonst korrigiere mich bitte, ich habe mir nur schnell hier aufgeschrieben, ohne letztendlich das konkrete Ergebnis zu kennen, was da ja auch rauskommt, sagtest du eingangs. Wenn ich jetzt so eine Kultur womöglich auch etabliere, wo ich sage, ne, also jetzt natürlich nicht in solchen Sondereinsatzsituationen und so, sondern wenn ich das jetzt mal ganz normal auf alltägliche Situationen mal runterbreche, dann ist es ja heutzutage so, und das erleben wir auch in der Wirtschaft, dass wir, ehrlich gesagt, wenn ich mit vielen Geschäftsführern und Vorständen spreche, die sagen, Herr Zinne, wir haben keine Ahnung, wie das in 3 Jahren aussieht. Wir wissen es einfach nicht. Wir brauchen irgendwie Mut oder wir müssen irgendwie loslegen, dass wir, aber wie das genau aussieht, wir können Hypothesen aufstellen, wir können mit Zukunftsforschern arbeiten, aber wer weiß das heutzutage schon noch? Wenn ich das jetzt in so einer Organisation, mir zum Beispiel wie der Polizei, aber nehmen wir es mal auch im öffentlichen Dienst, also dann nehmen wir wieder Pyramidenorganisation vorstelle, was sind da so für, oder aus deiner Sicht, aus deiner Praxis so abschließende Tipps, wie man diesen Prozess am Laufen halten kann? Weil wir sind ja häufig so darauf geprägt, dass wir sagen, nee, jede Woche muss ein Status reinkommen, da müssen Ergebnisse da sein, da müssen bestimmte Kennzahlen erfüllt sein und so weiter. Und wenn ich da reinkomme und sage, wir müssen einfach anfangen, wir wissen noch nicht, wie das Ergebnis aussieht.
Genau.
Das ist ja relativ heftig manchmal, so eine Argumentation irgendwie auch im Unternehmen zu platzieren.
Ja, du hast natürlich eine Sache angesprochen. Du kannst mit großem Aplomb starten.
Ja.
Ne? Also du machst eine Veranstaltung und alle sind chakramäßig total motiviert. Aber dann kommt logischerweise die Durststrecke irgendwann. Ne?
Ja.
Also die Mühen der Ebene, man fängt an, sich Gedanken zu machen und man verstrickt sich, man macht eben auch Irrwege.
Ja.
Ne? Umwege erhöhen zwar die Ortskenntnis, aber das kann auch frustrieren. Irgendwie. Und wir versuchen in unserem Prozess jetzt ganz transparent die Gesamtabteilung, alle Mitarbeiter zu beteiligen. Und das ist ganz witzig, dass du das gerade ansprichst, weil ich komme jetzt gerade auch aus solchen Besuchen von Dienststellen und Gesprächen. Und also ich stelle natürlich fest, dass es einfach Gewohnheiten sind, gerade in Großorganisationen. Das ist ja ein ganz heftiger Kleister, wenn man so will, ne? Der Veränderungen entgegenwirkt. Jeder kennt jemanden, der mal versucht hat, mit dem Rauchen aufzuhören. Das funktioniert ja auch nicht, weil ich sage, Mensch, ich weiß, das ist schädlich, sondern da muss ich einen wirklich festen Entschluss haben und ich muss auch eigentlich schauen, dass ich da Dinge entgegensetze, die im Alltag mich anders konditionieren. Mm. So, und das bedeutet, glaube ich, für so einen Prozess dann, den am Leben zu erhalten, das, was du ja gerade auch gesagt hast, ständig auch wieder Peaks neben dem Alltag setzen. Es ist total schwierig für einen, der nicht beteiligt ist dann, direkt in so einer Vertiefungsgruppe beispielsweise dabei ist oder in einer Soundbox, die das begleitet und der also enger an der ganzen Sache ist, im Alltag dran zu bleiben. Das kennt jeder, das sind auch wieder die zwei Welten. Ne? Ich habe den Alltag, ich habe meine Arbeit, die ich erledigen muss und das füllt mich komplett aus. Mhm. Und dann auf dem Prioritätenzettel ist dann wahrscheinlich so, hey, Transformation oder das, was du jetzt als Strategiefindung beschrieben hast oder iterativen Prozess, wir gehen mal los, so ist dann, rutscht weiter runter und da muss man dann auch wieder aktiv werden ne? Und sagen, okay, was kann ich für Angebote machen? Mhm. Ne? Wie kann ich die Leute abholen? Also eine ganz häufige Haltung ist natürlich, dass die Leute dann sagen, okay, hört sich erstmal gut an, kann man nichts dagegen haben? Jetzt lehne ich mich mal zurück und gucke mir mal an, was dabei rauskommt.
Ja, ja.
So, das Problem ist natürlich, was dabei rauskommt, ist das, was die Mitarbeiter reingeben.
Ja.
Ne? Also ich kann bei in einem Großkonzern sicherlich nicht erwarten, dass ich jeden mitnehme. Mhm. Das ist ja von Anfang an klar. Mhm. Also wer das erwartet, der erlebt Frust.
Ja.
Dazu sind wir alle zu verschieden und das muss man akzeptieren. Aber es reicht eben auch nicht, dass die First Mover vorangehen, weil sonst verlierst du den Rest der Truppe, ne? Sondern es ist schon wichtig, dass das also ein großer Teil dann mitgeht. Und ja, wir, wie gesagt, machen da unterschiedlichste Dinge. Du hast aber nach ganz konkreten Sachen gefragt. Also diese Besuche sind ganz wichtig. Ich merke das immer wieder, um die Leute auch rauszuholen. Also ich kann dir sagen, ich habe das in den letzten Tagen immer wieder erlebt, die Kollegen sagen, oh Mann, der Abteilungsleiter ist da, 2 Stunden angesetzt, passt mir jetzt eigentlich gar nicht, so Smalltalk zu machen.
Yeah.
Ich hätte eigentlich was anderes zu tun.
Yeah.
Und ganz witzig, das bricht relativ schnell auf und ich finde das auch total toll, dass sie mir das sagen.
Yeah.
Also dass das auch so rüberkommt dann. Ne? Also das ist ja auch schon eine Ebene, die man dann findet. Aber nach 2 Stunden komme ich immer kaum raus.
Mhm.
Weil dann fließt es gerade. Ne?
Yeah.
Dann kommen die Bedürfnisse, dann kommen die Themen und dann hat man fast schon wieder eher die Schwierigkeit, den Deckel drauf zu machen.
Yeah.
und zu sagen, okay, das war es jetzt erstmal.
Yeah.
Und diese Thematikverschiedenheit, ich glaube, wenn man das auch im Kopf hat, du hattest das gerade angesprochen, jeder kriegt einen individuellen Schreibtisch.
Mm.
Das finde ich total genial.
Mm.
Du holst die Leute da ab, wo sie sind.
Mm.
Denn wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, üblicherweise bietet eine Behörde auch erstmal ein Schema F für alle an.
Mm.
Das ist ein bestimmter Arbeitszeitkorridor, das ist eine bestimmte Erwartung. Wie das Ganze läuft durch die Corona-Geschichte, ist das bei uns deutlich flexibler geworden.
Mhm.
Und na klar haben wir Leute, die gerne am Wochenende noch arbeiten.
Mhm.
Also für andere Leute ist bei uns ist das ein No-Go.
Ja.
Ja? Dürfte man, die wollen es gar nicht hören, dass es was gibt.
Ja.
Aber auch die müssen natürlich lernen, hey, wir sind verschieden.
Ja.
Ja, der eine sagt, wenn meine Kinder im Bett sind, dann kann ich noch was tun.
Ja.
Der andere sagt, ich mache 3 Kreuze und fall um.
Ja.
So, aber diese Unterschiedlichkeit der Rechnung zu tragen, indem ich meine Strukturen darauf anpasse, das ist eine totale Gewinnerstrategie.
Absolut.
Weil dann hole ich die Leute ab und schöpfe ihr Potenzial aus und das macht ja auch den Leuten Spaß.
Ja.
Das ist ja nicht eine Ausbeutungsgeschichte,
sondern
New Work hat ja diesen Kern auch, jeden zu erfüllen, der wirklich das macht, was er will und auch in der flexiblen Art und Weise, wie er es will.
Mhm.
Ne, dann passt es. Und so kannst du dann auch gucken, dass du die Leute abholst in so einem Prozess und sagst, ich mache verschiedene Angebote. Ne? Der eine liest lieber E-Mails, habe ich heute gehört, ne? Sagt, das habe ich sowieso offen, schick mir das. Der andere sagt, ich kann mir auch vorstellen, das auf dem privaten Handy runterzuladen, eine App und mir einen Podcast anzuhören.
Mhm.
Der nächste möchte ein Video haben.
Mhm.
Ja, also ich stelle mir jetzt gerade vor, ich habe vorhin noch mit einem Kollegen gesprochen, dass wir jetzt vielleicht so Erklärbär-Videos machen, wie bei TikTok. Ne?
Ja,
also
ja,
nicht 15 Sekunden allerdings, so wie...
Ja.
Meine Kids, sondern schon 5 bis 10 Minuten, aber Sachen anbieten, die Leute brauchen. Und ich merke einfach, das ist ein Nischenmarkt, weil es gibt nicht das eine, was jeden interessiert.
Ja.
Ja.
Und
wenn ich dann aber die Nischen wirklich versuche, so ein bisschen abzuholen erstmal, und das ist ja das Entscheidende, frag einfach die Leute. Das ist wieder die Haltung. Weil ich mache mir gerade Gedanken, Fantasien über meine Mitarbeiter. Was könnten die brauchen?
Ja.
Warte mal, warum gehe ich nicht einfach los und frag sie?
Ja.
Vielleicht erzählen die es mir
ja.
Und das machen sie dann auch.
Ja. Und was ich tatsächlich ergänzend sagen kann, ist, was ich immer spannend finde, und auch da haben wir eine große Parallele, weil ich das auch in Wirtschaftsunternehmen dann erlebe. Man kann sowas ja mittlerweile sogar messen. Also man kann ja diese Motivatoren letztendlich, was eine Person wirklich braucht, um tatsächlich auch aufzublühen, kannst du wissenschaftlich messen, ist alles validiert. Aber das Interessante ist, genauso wie du gesagt hast, die einen, die dann sagen, ich ticke einfach so, dass ich mehr Freiraum haben möchte. Die anderen, die sagen, hey, gib mir irgendwie einen 100er Bonus in Anführungszeichen, dann bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Die dritten, die sagen, nee, ich möchte einfach mal eine Fortbildung machen und wenn das bezahlt werden könnte, wäre das auch super, mehr möchte ich gar nicht. Also man bekommt auf einmal mit, wie unterschiedlich diese Bedürfnisse der Menschen sind. In dem Wirtschaftsunternehmen führt das dann aber häufig dazu, ich habe das mal mit einem Mathematiker zusammen entwickelt, kann man nicht sagen, wir haben da mal so ein Spiel, wir haben das genannt Gummipunktesystem, und für Leistungen gab es dann im Prinzip ein Fixum in Vertriebsorganisationen üblich und dann halt Provision, aber es gab kein Geld mehr, sondern es gab Punkte und diese Punkte konnte man einlösen, ähnlich wie so ein Cashback-System oder so.
Mhm.
Und das Hauptproblem war dann tatsächlich der Betriebsrat, der sagte, nee, das ist ja Grundsatz der Gleichbehandlung, da müsste das aber überall und jedem zur Verfügung stehen und so weiter, und ich will jetzt um Gottes Willen kein Bashing gegenüber Betriebsräten machen, die haben absolut ihre Funktion, ihre Berechtigung und so weiter, gar keine Frage. Ich will damit nur, weil du auch vorhin gesagt hast, ich will damit auch nur sagen, es ist eben ein Thema, und ich glaube, das kam auch heute sehr deutlich raus, dass wir einfach dieses Thema, wie wollen wir Kultur etablieren, das müssen wir einfach diskutieren, weil es in der heutigen Zeit sowieso von den Leuten auch diskutiert wird. Und es wird sicherlich an der einen oder anderen Stelle immer ein bisschen Zeit brauchen, um wirklich jeden Einzelnen mitzunehmen, um die entsprechenden Entscheidungsebenen auch mitzunehmen und so weiter und so fort. Aber ich glaube auch, dass es am Ende genau darum geht, wenn man die Leute auf der persönlichen Ebene erreicht und individuell anspricht, dass du dann tatsächlich auch Aufgaben löst, die halt heute anfallen. Und die sind nicht mehr so einfach und nicht mehr so unkomplex, wie sie halt vielleicht noch vor ein paar Jahren gewesen sind. Ne?
Absolut. Perfektes Schlusswort, würde ich mal sagen.
Mensch, Jan, ich glaube, wir könnten noch ganz, ganz lange sprechen, aber ich schaue gerade hier auf die Uhr und es ist Wahnsinn, wir haben fast eine Stunde miteinander gesprochen. Ich freue mich sehr. Ich möchte ausdrücklich nochmal sagen, weil es mir ganz, ganz, ganz wichtiges Anliegen ist, ich habe tatsächlich ein bisschen gebuddelt, um Jan sozusagen aus meinem Netzwerk hier in dieses Interview zu bekommen. Also ich weiß, dass das auch nicht so ganz selbstverständlich ist und deswegen...
Ist ein ungewöhnlicher Schritt.
Das muss ich wirklich sagen, aus der
Sicherheitsbehörde heraus.
Richtig, genau.
Über so ein Thema zu sprechen.
Genau.
Aber ich kann nur sagen, es hat Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank.
Und ich glaube, es ist auch einfach auch wichtig, in Kontakt zu kommen.
Ich glaube auch,
ja. Auch für Behörden, ja. und
genau.
Sich zu vergleichen an der einen oder anderen Stelle, Sachen zu teilen und zu lernen. Also nur so können wir wachsen.
Naja, und vor allen Dingen, weil wir ja auch schon gelegentlich mal über dieses Thema gesprochen haben und jetzt halt gesagt haben, komm, wir machen jetzt mal eine Podcast-Folge und so. Und dafür einfach, dass du sozusagen in deiner als Privatperson sozusagen heute hier was und ein paar Einblicke gewährt hast, dafür einfach nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an dich. Na, und euch da draußen sage ich natürlich auch ganz herzlichen Dank erneut fürs Zuhören. Und schaut doch einfach mal nach, welches Thema euch wirklich am Herzen liegt und über welches Thema ihr womöglich auch in den Dialog geht und mit wem ihr euch darüber austauschen wollt. Einfach damit bestimmte Themen, die einfach wichtig sind zu diskutieren, auch diskutiert werden. Ich wünsche euch dabei wie immer ganz viel Spaß. Ich sage dir nochmal ganz lieben Dank, Jan, für deinen Besuch. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche Montag in gewohnter Art und Weise ab 7 Uhr hier im Entscheidungsfinisher Podcast wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.